Herzlich willkommen zum DFK-Podcast. Der Podcast für Fach- und Führungskräfte. Für eine gute Arbeitswelt. Für dich. Heute mit der nächsten Folge unserer Podcast-Reihe Was liegt an?
Was liegt an? Das fragen
Nils Schmidt, Vorstand des DFK-Fachverband für Fach- und Führungskräfte, Schwerpunkt Digitalisierung, Kommunikation und Sprecherausschüsse und
Anne Senkpiel, Expertin für Führungswissen und Autorin für Unternehmensgeschichten und spannende Unternehmerbiografien. Und heute zum ersten Mal bei uns als Gast möchten wir Herrn Professor Dr. Armin Trost begrüßen, mit dem wir das folgende Thema diskutieren möchten.
Ja, genau. Es geht um Leistungsbeurteilung und die Frage, ob das eine originäre Aufgabe für die Führungskraft ist. Herzlich willkommen, Professor Armin Trost. Ich möchte Sie kurz vorstellen. Sie gehören zu den bekanntesten und einflussreichsten Vordenkern im Human Resources Management und lehren an der Fachhochschule Fortwang Human Resources Management und Organizational Behavior. Und Sie waren vorher auch viele Jahre im Unternehmen bei SAP eine Rolle tätig und für das globale Recruiting verantwortlich. Wir freuen uns, dass Sie mit uns diskutieren heute.
Freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, das Thema ist Leistungsbeurteilung, eine Aufgabe der Führungskraft. Und da starte ich vielleicht gleich mal mit der ersten Frage. Was erwarten Unternehmen heute von einer Führungskraft, Herr Professor Trost?
Oh, das ist eine große Frage jetzt aber. Ne?
Ja. Wir dachten, wenn, starten wir gleich richtig.
Ja, es ist schon interessant, die Frage, was erwarten Unternehmen von einer Führungskraft? Sie könnten ja fragen, was erwarten die Geführten von einer Führungskraft? Was erwarten die Kunden von einer Führungskraft? Was erwartet die Führungskraft von sich selbst? Ne? Also das ist diffus. Es gibt ja Unternehmen, die haben so Führungsleitbilder entwickelt, wo sie dann klar vermitteln, guck mal, das ist das, was ihr machen müsst. Ja. Und dann... Weil wir ja heute über das Thema Leistungsbeurteilung sprechen, ist es häufig eine Erwartung, dass man bestimmte vom Unternehmen gestrickte Führungsinstrumente anwendet, weil man davon ausgeht, hinter dem Führungsinstrument steckt das, was man als ideale Führung versteht. Mhm. Ja. Was das konkret bedeutet, ist jetzt sehr schwer zu sagen, was Unternehmen erwarten. Also wir erleben momentan sicherlich einen Wandel in der Erwartung, während man vielleicht früher, da bin ich jetzt ein bisschen Stereotyp, ne? Also während man früher vielleicht schon eher erwartet hat, dass Führungskräfte klar sind in ihren Erwartungen, in ihren Ansagen, wird man heute eher dazu übergehen und sagen, nee, man erwartet von den Führungskräften, dass sie eher eine coachende Rolle einnehmen, eine partnerschaftliche Führung, dass sie, wie man so schön sagt, die Leute mitnehmen, einbinden, Komplexität moderieren, auf Entscheidungen hinwirken, anstatt Entscheidungen fällen. Also man merkt da schon so einen gewissen, eine Veränderung in der großen Wetterlage in Bezug auf das Führungsverständnis. Das
haben sich denn die Führungsinstrumente dieser neuen Rolle schon angepasst?
Jetzt sind wir momentan ja mittendrin. Ne? Also wir alle kennen das jährliche Mitarbeitergespräch beispielsweise als eines der zentralen Führungsinstrumente. Dahinter steckt ja implizit die Annahme, dass man als Führungskraft die Verantwortung trägt, mit den Geführten Ziele zu vereinbaren oder in gewisser Weise Leistungserwartungen zu klären, dann aber auch sie nachzuhalten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend zu beurteilen, ihnen Feedback zu geben, über Entwicklungsnotwendigkeiten zu sprechen. Das ist ja schon so eine, dahinter steckt ja schon ein gewisses Führungsverständnis. Mhm. Ja, und momentan erleben wir ein breites Murren und Knurren, eine diffuse Unzufriedenheit in vielen Unternehmen. Ist das wirklich noch das, weil man hat doch... das Gefühl, also irgendwie so einmal im Jahr und in so einem Zweiergespräch und so top-down mit dem Formular auf dem Tisch und so, ist das noch das Richtige? Und für viele Unternehmen lautet da die Antwort, nein, das ist nicht mehr so das Richtige. Und jetzt ist man schon so auf der Suche nach etwas anderem, ja, was vielleicht einem anderen Führungsverständnis näher kommt. Ich würde sagen, wir sind da momentan mittendrin, ja.
Das heißt, das Alte ist noch da, liegt noch auf dem Tisch, ja. Und das Neue ist noch nicht geboren, oder?
Ja, es entstehen momentan so neue Pflänzchen, würde ich sagen. Das ist ganz interessant. Also es entstehen so neue Konzepte, wie denken wir an Feedback-Apps zum Beispiel, wo man jetzt sagt, also es ist nicht mehr nur die Führungskraft, die Feedback gibt, sondern es sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die selber Feedback einholen und sich Feedback geben, und zwar lateral und zwar jederzeit und kontinuierlich. So, ja, das ist so eine Idee, die im Raum steht. Manche Unternehmen machen jetzt Check-ins, ja, die sagen, einmal im Jahr reicht nicht, wir machen das jetzt 4-mal im Jahr, solche Dinge, ja, oder irgendwelche Gruppenübungen zum sich gegenseitig Feedback geben. Wir haben zunehmend sowas wie OKRs, Objective Key Results, ne, wo es also darum geht, entlang eines übergeordneten Objectives Schlüsselergebnisse immer wieder neu zu definieren und zu adjustieren, das dann aber auch im Team und kontinuierlich, und das auch sehr ambitioniert. Also das sind so zum Teil neue, zum Teil alte Dinge, die da jetzt so ausprobiert werden, und manche sind schon wieder so ein bisschen am Sterben, und es wird sehr spannend sein zu sehen, was so in 5 oder 10 Jahren am Ende tatsächlich übrig bleibt.
Was halten Sie denn gerade für eine gute Möglichkeit, sowas zu gestalten? Also ohne das klassische Gespräch aufzugeben, was einmal im Jahr stattfindet, müssen vielleicht auch nicht 4-mal sein, aber irgendwie muss sich ja die Führungskraft mit den Mitarbeitenden zusammensetzen und ins Gespräch kommen. Und das geht ja oftmals nur über diesen klassischen Weg. Wir setzen uns jetzt hin und reden 1-2 Stunden über Ziele, über Leistung. Wie könnte man das ja zeitgemäßer gestalten?
Also eine Herangehensweise ist so eine, sagen wir mal, flexible Herangehensweise. Ja, wo ich sage, eine Sache sollte ich von jeder Führungskraft erwarten. Ja, eine Sache. Früher hätte es gelautet, Ziele vereinbaren, das muss jede Führungskraft machen. Jede Führungskraft muss einmal im Jahr strukturiert Feedback geben. Das ist so eine Mindesterwartung, die in den klassischen Instrumenten ja drin steckt. Wenn Sie mich heute fragen würden, was wäre eine Erwartung, die ich an jede Führungskraft stellen würde, unabhängig davon, ob sie jetzt ob sie jetzt Busfahrer führt oder ein Team von Wissenschaftlern oder ein Team von Fußballern. Die zentrale Erwartung wäre, kläre deine Rolle und vermittle sie und lebe danach. Und wenigstens das Zweite sollte in einem Gespräch stattfinden. Also das wäre meine Antwort, grundsätzlich eine Antwort, die immer gilt. Kläre deine Rolle. Wie willst du als Führungskraft wirken? So. Und dann auch im Einzelgespräch, okay. Oder das kann man auch in der Gruppe machen. Und daraus ergeben sich dann die Handlungsweisen, die Art und Weisen, okay, wie einigen wir uns darauf, wie wir zukünftig mit dem Thema Feedback umgehen. Das kann mit dem einen Mitarbeiter so aussehen, mit dem anderen Mitarbeiter so. Also ich bin da ganz stark dafür, erstmal die Rolle zu klären, die ich als Führungskraft einnehmen will. Und das sehe ich tatsächlich auch, da können wir auch nochmal drüber sprechen, als eine Aufgabe der Führungskraft und nicht eine Aufgabe der Geführten. Es ist sicherlich ein Verhandlungsprozess, aber das muss sehr stark von der Führungskraft selber ausgehen. Und dann spreche ich mit dem Mitarbeiter darüber, wir haben es ja in der Vergangenheit zum Beispiel immer so gehandhabt, ich habe gesagt, wenn du dich bei mir nicht meldest, gehe ich davon aus, alles okay, wollen wir das so weiter handhaben.
Ja. Können wir da nochmal reingehen in die einzelnen Rollen, die es so gibt?
Ja, ich das sehr gern, weil es gibt so ein Rollenmodell, das ich kann Ihnen noch nicht mal sagen, wo das herkommt. Das ist schon mal irgendwann mal im Traum erschienen, glaube ich. Ähnlich wie Yesterday bei Paul McCartney. und das ist so entstanden und hat sich echt bewährt. Also auch mal mit meiner Arbeit mit Führungskräften, weil ich sage, es gibt 4 Rollen, die du als Führungskraft einnehmen kannst, die du auch durchaus in einem Rollenmix kombinieren kannst. Und die sind wirklich distinkt. Also die führen zu sehr unterschiedlichen Verhaltensweisen im Alltag. Und die eine Rolle ist die Rolle des Bosses. Ja, die ist sehr einfach, die Rolle, also einfach in der Definition. Das heißt einfach, ich bin als Führungskraft verantwortlich. Ihr die Geführten, ihr tut das, was ich will. Ja. So, und deshalb vermittle ich meine Erwartung sehr klar und dann schaue ich aber auch, habt ihr das denn jetzt so gemacht, wie ich das will? Ja? Das ist eine Rolle, die funktioniert in vielen Settings sehr gut und ist wahrscheinlich in vielen Settings auch die einzig funktionierende Rolle. Dann gibt es die Rolle des Coaches. Ja, und der Coach, der überträgt sehr viel Verantwortung an die Geführten. Ja. Ein Coach wird zum Beispiel bei einer Frage wie, ist das okay so? Das ist eine alltägliche Frage von Gründen. Ist das okay so, Chef? Immer reagieren, ja, was sagst du denn selber? Ja. Was soll ich machen, Chef? Ja, was schlägst du denn vor? Wenn meine Studenten mich fragen, Professor, ist die Struktur der Thesis in Ordnung so für Sie? Da sage ich, weiß nicht, ist sie denn in Ordnung? Ja, also ist der Coach, der wirft die Verantwortung immer zurück, so frei nach Götz Werner, der mal gesagt hat, wenn mich jemand etwas fragt, drei Fragen zurück. Und eine macht viel Arbeit. So, ich bringe die Leute zum Nachdenken, strukturiert. Der Partner, also die Partnerrolle, das ist die dritte Rolle, da würde ich als Führungskraft die Verantwortung teilen. Ja, ist nochmal was anderes. Ne? Dann setze ich mich mit den Leuten zusammen. Was weiß ich, was wir jetzt machen sollen? Weiß ich jetzt auch nicht. Lass uns mal gemeinsam überlegen. Ich moderiere das Ganze dann jetzt so ein bisschen. Und wir verteilen die Verantwortung, wir diskutieren das gemeinsam, entscheiden das gemeinsam, wir tragen gemeinsam die Entscheidung. So, und dann gibt es eine vierte Rolle, die des Befähigers, ja, die so ein bisschen Richtung Mentor geht, wo ich sage, meine Aufgabe als Führungskraft besteht darin, Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die Leute ihren Job gut machen können, und zwar eigenständig. Mhm. So, das so, diese vier Rollen. Und die sind wirklich distinkt. Also distinkt im Sinne, dass sie zu ganz unterschiedlichen Verhaltensweisen führen. Ja. Jetzt haben wir halt häufig in Unternehmen die Situation, dass diese Rollen nicht geklärt sind. Daraus entsteht die meiste Frustration. Ja, also ich meine, wenn wir Mitarbeiterbefragungen durchführen, viele Unternehmen machen das ja immer noch. Beim Thema Führung haben sie ja immer ein Problem, neben den Themen Kommunikation und Entwicklung. Aber was ist das Problem bei Führung? Gar nicht so sehr, dass die Führungskraft jetzt Boss ist oder Coach. Oder die Rolle an sich ist nicht das Problem. Das Problem, der Unmut, die Unzufriedenheit, die Frustration, die Missverständnisse, die Reibungsverluste, die kommen aus einem nicht geteilten Verständnis der Führungsrolle. Also wenn ich zum Beispiel als Führungskraft sage, ja, ich bin gern Coach, ja, ich gebe die Verantwortung den Geführten zurück und ich frage dann immer, was schlagt er denn vor? Ja, und das so, wenn das meine Rollendefinition ist für mich, aber meine Geführten eine Rollenzuschreibung haben in Richtung Boss. Ja, die erwarten den Boss von mir und schauen mich immer mit hoffnungsvollen Augen an. Sag uns doch, ob es das jetzt okay ist und was soll ich jetzt machen? Und ich sage immer nur, was schlagt ihr vor? Dann, wenn da kein Einverständnis ist in der Rolle, dann werden die Geführten sagen, Gott, was ist das für ein Chef, der entscheidet ja nie was. Der übernimmt gar keine Verantwortung und der macht ja selber nie einen Vorschlag und so. Und es ist ja hier mangelnde Wertschätzung. Dabei ist es genau umgekehrt.
Ja, aber was mache ich denn dann halt? Entschuldigung, was mache ich denn als Führungskraft? Wie positioniere ich mich denn dann?
Ich muss den Leuten sagen, Leute, schaut mal her. Ich habe lange darüber nachgedacht. Wir haben hier ein Setting, das ist sehr komplex. Wir machen hier schwierige Projekte. Wir wissen oft nicht, wie die Ergebnisse aussehen und wie wir dahin kommen. Das ist bei uns so, weil wir sind Wissenschaftler. Okay? So. Oder wir sind hier ein Team von Softwareentwicklern. Erwartet von mir nicht die Antwort auf jede Frage. Erwartet von mir nicht die Problemlösung auf jedes Problem. Deshalb werde ich als Coach führen. Machen wir mal so. Das heißt, liebe Leute, wenn ihr mich was fragt, werde ich mit einer Antwort reagieren. Und das mache ich. Warum? Weil ich glaube, ihr habt das Potenzial, diese Antwort zu finden. Ja, ich vertraue euch, versteht ihr? Ja, das ist nicht meine Faulheit, ich vertraue euch. Das heißt, ich muss meine Rolle nicht nur definieren, sondern ich muss sie auch vermitteln. Und dann das Dritte, konsistent danach leben. Es kann dann sein, dass ich ab und zu sage, naja, Leute, ihr wisst ja, ich bin ja der Coach, aber jetzt, es ist 8:30 abends, haben wir genug diskutiert. Ich entscheide das jetzt, okay? Boss. Morgen bin ich wieder Coach. Ist okay, ja, das braucht es manchmal auch. Ja. Aber diese Rollenklarheit, die muss ich als Führungskraft herstellen und kann ich nicht erwarten von meinen Geführten.
Ja? Da wollte ich fragen, also ich kann auch innerhalb der Rolle springen, muss dann aber klar machen, in welcher Rolle ich mich gerade befinde, damit auch alle wissen, jetzt kommt der Entscheider, jetzt kommt der Coach, jetzt ist der Partner dran.
Richtig.
Und nicht den Leuten das überlassen, findet raus, in welcher Rolle ich gerade stecke.
Die Geführten wollen eine Verlässlichkeit in diesem Verhältnis, in diesem Führungskraft-geführten Verhältnis. Das macht die wahnsinnig, wenn der Chef heute mal so handelt und am anderen Tag so. Das macht die wahnsinnig. Ja? Also die brauchen da eine Sicherheit, eine Verlässlichkeit, eine Vorhersagbarkeit, dass sie sagen, hey, wenn du mit der Frage zum Jürgen gehst, zum Chef, dann weißt du genau, wie er reagiert. Er wird dich fragen, was du vorschlägst.
Jetzt haben wir ja das Thema Leistungsbeurteilung. Jetzt frage ich mich ja, in welcher Rolle ist das am leichtesten? Also ich könnte mir vorstellen, so als Boss ist das ja eigentlich relativ klar.
Super.
Gibt dir jetzt eine 1 oder eine 6
Hinsicht. Richtig. Ja, ja. Nee, also die Leistungsbeurteilung, sage ich mal, im ganz klassischen Sinne, ist sehr kompatibel mit dem Boss. Ich glaube tatsächlich, dass die klassischen Führungsinstrumente um den Boss herum gebaut wurden. Ja? Mhm. Und jetzt passiert ja Folgendes, dass die Führungskräfte andere Rollen übernehmen wollen. Zu Recht auch. Ja? Aber auch reflektiert. Und dann haben sie aber ein Instrument, das um den Boss herum gebaut ist, ja, oder kompatibel ist mit dem Boss. Und dann merken sie, warum tue ich mich so unglaublich schwer, meinen Geführten, die ich ja vielleicht partnerschaftlich führe, die ich als Kollegen betrachte, die zu beurteilen und dann auch noch mit einer Note. Wenn sie es ja, wie wenn ich in das Familienministerium von mir erwarten würde, meine Ehefrau einmal im Jahr zu beurteilen. Ja? Ich weiß nicht, ich mag das irgendwie nicht so richtig. Sie auch nicht übrigens. Ja, also das ist ja so, oh, ja. Aber die Führungskräfte sind dann oft nicht in der Lage zu artikulieren, woher dieses Gefühl kommt, weil die stehen ja morgens nicht auf und beschäftigen sich mit der Frage, wie kompatibel ist die Leistungsbeurteilung mit einer bestimmten Führungsrolle. Die spüren das aber, die merken, ich muss da jetzt was machen, was ich eigentlich nicht will. Und dann bypassen sie das und dann beurteilen sie alle gleich. So. Ja, und da tun wir unseren Führungskräften oft Unrecht aus dem HR heraus. Ja, so nach dem Motto, bist eine schlechte Führungskraft, nur weil du das Führungsinstrument nicht angewandt hast. Ja, das jährliche Mitarbeitergespräch. Da tun wir ihnen wirklich Unrecht.
Nils, wie ist das bei dir? Was für Erfahrungen hattest du beim letzten Call? Hattest du gerade gesagt, du musstest zu einer Leistungsbeurteilung ins Gespräch? Was für Erfahrungen hast du?
Ja, ich kann das nachvollziehen, weil als ich in die Position gekommen bin, hatte ich natürlich auch genau dieses, in welcher Rolle bin ich gerade? Und das fand ich äußerst schwer, meine Rolle zu definieren. Bin ich wirklich jemand, der vorgibt, was eigentlich nicht so meinem Naturell entspricht? Bin ich eher der Coach, was ich eher kann, oder der Partner, was ich halt gerne mache. Aber es geht bei Führung nicht darum, auch was man gerne macht und dass alle zufrieden sind. Das habe ich halt auch lernen müssen. Deswegen ist das schwer. Und diese Beurteilungsgespräche sind ja auch nicht immer schön, weil sie sollen ja auch objektiv sein. Und es bringt ja nichts, wenn ich allen sage, boah, alles super und finde ich ganz toll. Aber wenn es nicht so ist, deswegen finde ich diese Beurteilung auch sehr schwer. Und habe, glaube ich, aber auch noch nicht so das hundertprozentige Instrument gefunden, wie ich
also auch diese Geschichte. Das war nicht so einfach. Ja. Also Beurteilung braucht man ja im Unternehmen. Ist ja klar. Ich meine, das beginnt ja schon mit der Personalauswahl. Im Rahmen der Personalauswahl fällen wir ein Urteil über den Bewerber oder die Bewerberin. Und es geht ja weiter. Es können ja dann später auch nicht alle befördert werden. Es können nicht alle Gehaltserhöhungen bekommen. Also ich muss eigentlich ständig urteilen. Das ist extrem wichtig. Urteile sind wichtig. Ohne Urteile geht's nicht. Und wenn andere sagen, Urteile können wir komplett abschaffen, würde ich sagen, dann, ich weiß nicht, hast du vielleicht noch nie ein Unternehmen von innen gesehen. Aber Urteile sind wichtig. Aber die Frage ist natürlich, wie man jetzt urteilt und vor allem auch, wer urteilt. Und wir sind in Unternehmen häufig dazu übergegangen, in den letzten Jahren die Themen Entwicklung, Feedback von Urteil zu trennen. Ja, und das hat man aber häufig zeitlich gemacht. Dann hat man gesagt, also Jürgen, ja, jetzt im Oktober machen wir jetzt mal Entwicklungsgespräch, Feedback. Ja. So, und im Januar kommt dann sozusagen die Beurteilung. Problem dabei, es ist immer noch die gleiche Person, die beides macht. Ja, und ich meine, Douglas McGregor, mein Superhero, der vor 60 Jahren Human Side of Enterprise geschrieben hat, der hat es schon damals gesagt, Coach und Boss, also Richter, gehen nicht zusammen. Das geht nicht. Du kannst nicht beides sein. Ja, so, aber so, und jetzt hat man versucht, das zu trennen zeitlich. Das ist aber nicht der Ansatz. Was Unternehmen auch eher machen, ist zu sagen, ich als Führungskraft, ich bin Coach. Und deshalb werde ich nie auch die Instanz sein, die nachher urteilt. Urteilen müssen andere. Ja? Das können dann zum Beispiel unabhängig gewählte Komitees sein. Das können andere Instanzen sein. Vielleicht die nächsthöhere Führungskraft, wie auch immer. Aber ich nehme die Führungskraft in ihre im Urteil aus der Schusslinie. Ja?
Können auch Teams?
Das ist ein schwieriges Thema, also dass sich Teams gegenseitig beurteilen. Ich glaube, Teams sollten sich gegenseitig Feedback geben, nicht urteilen. Sie können nicht beides machen, es geht nicht. Sobald sie beides machen, entstehen ganz merkwürdige Spielchen und eine unvorhersagbare Dynamik. Da haben sie sofort Verhandlungsprozesse und das wollen sie vielleicht nicht. Ja? Also da wäre ich auch vorsichtig. Das ist ein schwieriges Thema, das können wir jetzt nicht in der Kürze, aber da wäre ich wirklich vorsichtig. Wir müssen jetzt aber auch unterscheiden, beim Beurteilen, wir haben bei der Leistungsbeurteilung ja häufig so eine Skala. Die geht dann von machen wir mal die einfachste Variante, C, B, A. Ne? C sind die Low-Performer, B sind der große Durchschnitt und A sind die Top-Performer. Und häufig haben wir bei der Leistungsbeurteilung so, dass man halt das ganze Spektrum ausnutzen soll. Das heißt, es geht dann einmal im Jahr um die Frage, wer sind die A, die Top-Leister, wer sind die B, der Durchschnitt und wer sind die C, wer sind die Low-Performer. So, und das hat man immer so stillschweigend hingenommen, weil man gesagt hat, das ist ein Kontinuum und dann nutzen wir das ganze Kontinuum. Interessant ist aber, dass eine Beurteilung eines Mitarbeiters als A ganz andere Konsequenzen hat als die Beurteilung als C. Das sind zwei ganz verschiedene Welten und ich würde Unternehmen tatsächlich raten, wenn sie sowas machen, dann bitte trennen. Überleg dir, wer sind die A-Player? Ja? Weil vielleicht brauche ich das für Gehaltserhöhung, für Beförderung, für die Nominierung für irgendwelche Nachwuchsprogramme. Wenn es um die C geht, mach das nicht einmal im Jahr. Mach das dann, wenn es notwendig ist. Ja, also bedeutet, und da ist interessant, da trägt die Führungskraft, egal welche Rolle sie sich zuschreibt, eigentlich immer eine Verantwortung. Das ist sogar arbeitsrechtlich so. Wenn ich als Führungskraft mein Team coache, ja, und partnerschaftlich führe, aber jetzt habe ich hier einen Mitarbeiter, der in seiner Leistung wirklich einbricht, dann bleibt mir nichts anderes übrig. Also in den meisten Fällen, ich habe das mit 1000 Führungskräften diskutiert, wir kommen dann immer zum Schluss, an der Stelle bist du gefragt. Mhm. Und welche Rolle nimmst du dann ein? Ja, natürlich erstmal den Coach. Du fragst, hey, sag mal, wie ist deine Leistung selber? Was müsste man vielleicht anders machen? Ich komme vielleicht in eine Befähigerrolle. Sag, Mensch, brauchst du mehr Flexibilität? Brauchst du mehr Zeit? Ah, du kümmerst dich um deine kranke Mutter. Okay, Mensch, dann müssen wir die Rahmenbedingungen ändern. Aber ab einem gewissen Punkt habe ich die Verantwortung. Und dann werde ich Boss und sage, so Jürgen, das war's. Mhm. Wir haben jetzt dreimal drüber gesprochen. Hat sich nichts geändert. Da bleibt es nichts mehr anderes übrig, als eine personelle Entscheidung über dich als Person zu fällen. Vorher spricht man über Leistung und die Rahmenbedingungen der Leistung. Und jetzt urteile ich ja über den Leister. Mhm. Und jetzt beginnt ein anderes Spiel. Und wer muss das machen? Das ist meistens die Führungskraft. Mhm. Ja, in manchen Momenten muss ich den Boss sein. Also, wenn ich auch so Führungskräfte frage, sag mal, nimm mal 10 Punkte und verteile die mal auf diese 4 Rollen. Ja, Boss, Coach, Partner, Befähiger, verteilen wir 10 Rollen. Wie sieht ein Rollenmix aus? Ich habe noch nie eine Führungskraft gesehen, die bei Boss gar keinen Punkt gibt. Da habe ich immer noch einen Punkt gesagt. Wenn es mal richtig heiß wird, ja, wenn dann mal ich als Skipper merke, jetzt ist hier Sturm, dann muss ich die Bossrolle nehmen.
Aber wie ist das denn nochmal bei den A-Mitarbeitern? Die sind ja die High Potentials, ne? Und da haben ja eben gesagt, da brauche ich eigentlich gar nicht diese Skala, oder ich muss die gar nicht so bewerten, das könnte ich auch in anderen Gremien machen. Das müsste die Führungskraft gar nicht
so. In anderen Gremien machen, natürlich. Ja, ja, da gibt es mittlerweile auch ganz andere Instrumente, ne? Das zum Beispiel, wenn man mal, Sie haben gesagt, High Potential, zunächst sind es ja nur mal die High Performers, ja? Ein High Potential ist ja einer, der high performt, also hohe Leistung und zusätzlich noch Potenzial hat, dass man sagt, naja, also lieber Mitarbeiter,
wenn du das Gefühl hast, du bist ein High Potential, dann bring dich ins Spiel.
Ja, bring dich selbst ins Spiel, du musst nicht eine Führungskraft fragen. Dann gibt es vielleicht ein Gremium, ein Komitee, das bei dem ich mich bewerbe, ein Talentmanager-Komitee oder wie auch immer. Und die gucken sich den Kandidaten dann an. Also das sehen wir ja schon. Also diese Entwicklung sehen wir schon in Unternehmen, dass man da sozusagen die direkte Führungskraft auch, der ja oft als Flaschenhals im Unternehmen erlebt wird, dass man die Führungskraft hier aus dem Spiel nimmt und der einzelne Mitarbeiter nicht mehr direkt in Bezug auf seine Karriere von der direkten Führungskraft abhängig ist, weil die sind auch oft nicht in der Lage und auch nicht ausgebildet dazu, wirklich das Talent ihrer Geführten in Gänze einzuschätzen. Ja. Überfordern wir so ein bisschen.
Ja, was machen wir mit dem großen Rest, den B-Leuten?
Gar nichts. Was sollen wir denn machen? Ja, das sind jetzt auch mit der Leistungsbeurteilung so ein Thema. Danke, dass Sie das ansprechen, Frau Senke, weil in der Praxis läuft es doch so. Ja, einmal im Jahr findet die Beurteilung statt und die muss man dann kommunizieren im Mitarbeitergespräch A, B, C. Und wie die Definition ist, sind halt 2/3 meistens die B. Und wenn Sie so eine Verteilungsvorgabe haben, muss das so sein sogar. Und jetzt sagen Sie den B-Leuten, herzlichen Glückwunsch, Jürgen, ja, wie ist das Jahr B?
Wir müssen jetzt mal einen Frauennamen nehmen. Wir haben schon mal einen Beitrag über Gender gemacht.
Ach so. Ich weiß nicht, wenn ich sehr enttäuscht, wenn ich nicht Jürgen sage. Der Jürgen ist eine Marke. Okay, ich nehme es mal. Ich nenne sie Martina, okay? So. Wo sind wir stehen geblieben? Martina, herzlichen Glückwunsch. Bist wieder B wie letztes Jahr. Du gehörst zum großen Durchschnitt. Ja. Und es ist ja häufig so, dass aus den Bs ja überhaupt keine Konsequenz erfolgt. B heißt ja, mach so weiter. Mhm. Warum sage ich das eigentlich? Es sind so viele Personaler gefragt, sag mal, warum muss eigentlich eine Führungskraft ihren Mitarbeitern sagen, dass sie B ist? Mhm. Wenn es B ist, sagt einfach gar nichts. Ja? Es hat keinen Mehrwert. Ja?
Aber das weiß die Person auch. Wenn gar nichts gesagt wird, weiß sie das auch.
Ja, dann ist doch auch okay, ja. Also dann,
ich meine. Ja, aber so kriege ich die B-Leute ja vielleicht aber gar nicht in die A-Spalte, weil in den B-Leuten gibt es garantiert auch welche, die sind C-Kandidaten, aber garantiert auch Kandidaten, Kandidatinnen für A. Und wenn ich da jetzt sage, ich muss ja nichts machen, die laufen sowieso, die gibt es einfach. Das sind so die, die den Laden ja auch mit am Laufen halten, weil sie stabil arbeiten. Ja. Kann ich ja nie einen Wechsel hinbekommen. Dann sage ich ja auch als Führungskraft, ich bin zufrieden mit den Leuten, die ich habe. Ja, und die anderen interessieren mich nicht so.
Also ich finde es schon durchaus sinnvoll, oder in den meisten Fällen sinnvoll, wenn Führungskräfte sich mal zusammensetzen. Einmal im Jahr, wirklich einmal im Jahr und nicht jede Woche. Und einfach mal, vielleicht sogar informell, sich hinsetzt, sage jetzt nur mal Flipchart und überlegen mal, wir haben jetzt hier 200 Leute hier unter uns, na, oder 500. Nee, ich sag mal, wer sind eigentlich die 20 Leute, von denen wir glauben, sie könnten deutlich mehr, als was sie gerade machen? Ja? Also in Anbetracht ihrer bisherigen Entwicklung, in Anbetracht ihrer Motivation, ihrer Begeisterung, ihres Engagements, das sie an den Tag legen und auch an ihrer, dem, was sie vielleicht auch mal gesagt haben, was sie gerne noch machen würden. Wer sind denn die Leute, die deutlich mehr könnten als heute? So, ja, dann rede ich ja über Potenzial. Und dann die Frage, wer sind eigentlich die Leute, die wir unter keinsten Umständen verlieren wollen? Wer sind die? So, und dann, okay, und überlege ich, ja, was mache ich jetzt mit denen? Ja, das ist eine ganz pragmatische, vernünftige Herangehensweise. Und das können Führungskräfte gemeinsam machen. Und wenn sie das dann machen, einmal im Jahr, dann müssen sie nicht danach zu allen 500 Mitarbeitern gehen oder zu allen 480 und sagen, übrigens, ihr wart mal wieder nicht auf der Liste. So, wozu das denn?
Okay, klar, bei der Größe der oder bei der Anzahl der Leute kann ich das nachvollziehen, aber insoweit ist das mache ich, wenn ich die einzige Führungskraft bin, mache ich das mit mir aus. Also dann gehe ich da für mich ins Brainstorming, wer sind die Leute, aber ich gehe nicht an die Leute ran, die es nicht betrifft, sondern ich suche mir die dann raus und führe dann die Gespräche, quasi Entwicklungsgespräche, um eine Perspektive zu geben.
Ja. Okay. Ja, genau. Ja, ich denke, wir sind so langsam am Ende unseres Themas angekommen. Vielleicht.
Wir könnten noch stundenlang reden, aber wir haben gesagt, wir begrenzen das Ganze und vielleicht gibt es da ja mal eine Fortsetzung.
Ja, ich wollte Herrn
Groß
noch bitten, ob wir noch so eine Art Fazit für uns ziehen können. Also wir haben gelernt, es geht um die Rolle. Beurteilungen müssen nicht immer im 1:1 Gespräch stattfinden. Können Sie noch mal so einen Ausblick geben, wie die
Beurteilungen sein werden? Also vielleicht nochmal das zentrale Fazit, was vielleicht jemand mitnehmen könnte aus dieser Episode. Eine zentrale Erwartung an Führungskräfte sollte schon sein, dass sie ihre Rolle klärt, ja, vor dem Hintergrund der Umwelt, ja, dass sie ihre Rolle klärt, dass sie sie gegenüber dem Geführten vermittelt und dass sie danach lebt. Und wenn es dann an Instrumente geht, dann sollte das Instrument, das Leistungsbeurteilung, Feedback oder was auch immer, kompatibel mit dem Rollenmix sein. So. Und ich glaube, damit kann man es schön zusammenfassen. Häufig ist so, dass mit den Rollen Coach, Partner, Befähiger, dass da die klassischen Instrumente oft nicht kompatibel sind, sondern man da eben andere Wege suchen muss. Und es ist oft auch eine Frage der Kreativität und der Verhandlung, wie man Dinge denn anders gestaltet. Und vielleicht kann man so mal zusammenfassen.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Trost. Hat ganz viele Impulse wieder gegeben, auch zum Nachdenken. Und ich glaube auch,
schön, das freut mich.
Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wird es eine ganze Menge neue Erkenntnisse geben. Und ich bin auf das Feedback gespannt. Also ganz herzlichen schön. Dank nochmal.
Ich danke Ihnen. Ja, hat Spaß gemacht. Danke. Viel Erfolg.
Okay, danke schön. Eine gute Woche.
Genau, und ich verabschiede mich von allen Zuhörerinnen und Zuhörern und hoffe, dass ihr und sie wieder das nächste Mal dabei seid. Tschüss.
Tschüss.
Mehr zum DFK, Verband für Fach- und Führungskräfte, finden Sie unter www.dfk.eu.